treffen heute ein.
So, die treffen wir heute ein.
Sind ja per Express raus.
Immer zu den großen Fußballturnieren, wenn die deutsche Nationalelf um den Titel kämpft, dann ist im Büro von Simon Schimming etwas mehr los. Denn seine Berliner Stoffdruckerei in Berlin-Marienfelde fertigt Flaggen und Wimpel aller Art. Der bis zum Ausscheiden Deutschlands stark gefragte Stoff in Schwarz-Rot-Gold lagert auf großen Rollen, direkt auf dem Flur eines etwas in die Jahre gekommenen Gewerbebaus.
Das ist dann so. So Meterware Deutschland, ja, wenn ein Hotel schnell eine Deutschlandfahne braucht, dann wird das entsprechend zugeschnitten.
Zur WM 2006 produzierte die Berliner Stoffdruckerei offiziell für die FIFA. Weitere Referenzen: Israel- und Ukraine-Flaggen für sämtliche Rathäuser der Republik, die Deutschlandflaggen auf dem Reichstagsgebäude, die Einheitsflagge von 1990, Flaggen für die Olympischen Spiele in München von 1972. Alles produziert von der Berliner Stoffdruckerei, gegründet 1921 als Berliner Fahnenfabrik Geitel und Co. Schimming kam Anfang der 80er zum Unternehmen. Da führte mittlerweile der Sohn der Unternehmerfamilie Geitel die Firma. Vom bekanntesten Stoffprodukt des Unternehmens erfuhr er ein paar Jahre später. Im Urlaub.
Ich saß in Portugal am Strand, habe den Spiegel durchblättert und habe dann auf einmal gelesen, dass da stand, den Zuschlag für den Druck der Judensterne erhielt die Firma Fahnenfabrik Geitel und Co., heute bekannt unter Berliner Stoffdruckerei. Und das wusste ich bis dato nicht und ja, das hat den Urlaub natürlich zumindest in diesem Moment eine große emotionale Wendung gegeben.
Schimmings Arbeitgeber hatte die Zwangskennzeichen produziert, die die staatliche Verfolgung von Jüdinnen und Juden erleichtern sollte. Die sogenannten gelben Sterne bereiteten die Deportation in die Vernichtungslager vor. Entworfen wurden die Stoffabzeichen vom Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Unterlagen zu diesem Auftrag habe das Unternehmen in den 80ern aber wohl nicht mehr besessen.
Ich weiß auch nicht, wie viele Leute damals mit dem Druck der Judensterne sich befasst haben, wie lange das gedauert hat, wie viele Stück das waren, das konnte man nicht mehr aufarbeiten.
Ein bisschen mehr weiß man schon. Wie viele Zwangskennzeichen gefertigt wurden, das steht zum Beispiel auf der Infotafel an der Stelle der früheren Produktionsstätte an der Wallstraße, südlich der Fischerinsel. Rund 1 Million, produziert im Spätsommer 1941. Angebracht wurde die Tafel vom Aktiven Museum, ein Verein, der Ausstellungen und Projekte mit Institutionen wie der Topographie des Terrors erarbeitet. Auch in dem Spiegelartikel wird die Stückzahl von fast 1 Million genannt. Der Spiegel hatte auch recherchiert, dass der Auftrag 30.000 Mark der Berliner Fahnenfabrik einbrachte. Gingen die Zahlungen innerhalb von 5 Tagen ein, so der Spiegel, gab das Unternehmen 2% Rabatt.
Das bedeutete, dass die Unternehmensführung, die Geitels, das mehr oder weniger verschwiegen haben?
Nein, verschwiegen haben würde ich jetzt nicht sagen. Soweit ich mich, die gesamte Belegschaft, die damals tätig war, die waren nicht im Dritten Reich auch tätig. Ja? Also das war nicht bewusst, das war nicht bekannt, das war kein Thema. Ja, und gut, das, also dieser Spiegelartikel hat natürlich das Unternehmen auch einmal durchgeschüttelt, hat die Geschäftsführung einmal durchgeschüttelt. Und ja, dann steht man auf einmal auf diese Art und Weise im Fokus.
Die großen Aufträge kamen trotzdem. Die Produktion für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sollte dann der größte sein. Rund 120 Angestellte waren beteiligt. In die Knie gezwungen wurde das Unternehmen durch die Digitalisierung. Kurz nach der WM krempelte die den Markt um. Schimming übernahm das insolvente Unternehmen. Zum alten Firmenchef Geitel hat Schimming noch immer Kontakt. Heute bearbeitet er mit seinem Team aus 2 Mitarbeiterinnen nur noch kleine Aufträge.
Unser Credo ist, wir bemühen uns um größtmögliche politische Neutralität, ja, also dass wir weder die extremen Rechten noch die extremen Linken bedienen wollen. Ja. Es kommen teilweise Anfragen mit sehr dubiosen Schrifttypen und auch Aussagen, wo wir dann sagen, dass wir diese Fahnen nicht fertigen wollen.
Außerdem hätten die Geitels an die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, kurz EVZ, gespendet. Die wurde im Jahr 2000 von der Bundesregierung gegründet. Ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sollten somit bis zu 15.000 D-Mark entschädigt werden. Aber wie sonst umgehen mit der Geschichte der Berliner Fahnenfabrik bzw. Stoffdruckerei? Informationen auf der Homepage bereitstellen? Einen Betriebsausflug und eine Gedenkstätte machen?
Das, was wir jetzt hier so machen, das ist meine Form der Aufarbeitung. Wir verschweigen nichts. Ja. Gut, natürlich stellen wir das auch nicht sonderlich in den Fokus. Ja. Man kann es nicht wieder gut machen. Man hat ein Symbol gefertigt, was hunderttausende Menschen stigmatisiert hat. Ja. Und es ist die Realität, es ist geschehen. Es ist furchtbar, aber es ist nicht reversibel. Man hätte auch mit einem Besuch im Museum nichts rückgängig machen können.
Einen Hinweis auf die Produktion der Zwangskennzeichen gibt es auf der Homepage nicht. Die Berliner Stoffdruckerei ist damit kein Einzelfall. Viele Firmen informieren nur lückenhaft über ihre Geschichte. Historiker der Universität Bochum haben sich im Jahr 2019 die 100 größten Unternehmen im Nationalsozialismus vorgenommen. 71 davon haben ihre Geschichte nie wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Das wollen nicht alle hinnehmen. Interessierte Erben aus Unternehmerfamilien, engagierte Betriebsräte und zivilgesellschaftliche Initiativen. Sie wollen die Leerstellen füllen. Eichborndamm in Reinickendorf. Hier reiht sich ein backsteinerner Industriepalast an den nächsten. Ein guter Ort für eine erste Bestandsaufnahme, sagt Historiker Christoph Kreuzmüller. Er führt durch eine der ehemaligen Produktionshallen. Heute vor allem Arbeitsplatz von Historikerinnen und Historikern.
Wir sind im Gebäude des Landesarchivs und das Landesarchiv verwahrt ganz viele Akten zum Thema Wirtschaft. Hier in diesen Akten bekommt man einen guten Überblick, was die wirtschaftliche Entwicklung war. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass das Landesarchiv im Gebäude der ehemaligen deutschen Waffen- und Munitionsfabriken angesiedelt ist. Ein wirklich schönes Gebäude aus dem Jahr 1906.
Kreuzmüller ist Vorsitzender des aktiven Museums, das auch die Informationstafel zur Fahnenfabrik angebracht hat.
Wir sind hier sozusagen an dem Ort, wo ein Wirtschaftsunternehmen wichtige Dinge produziert. Und diese wichtigen Dinge sind im Nationalsozialismus quasi immer Rüstung.
Die Umstellung auf Rüstungsgüter kam übrigens nicht erst mit der sogenannten zentralen Planung, die die Wirtschaft dann ab 1942 steuern sollte. Schon im Februar 1933 paktierten Unternehmen mit der NSDAP. Kurz vor den Reichstagswahlen bat die Partei damals 25 Industrielle um Spenden. Im Gegenzug würde Hitler im Falle eines Sieges alle sozialdemokratischen, kommunistischen und gewerkschaftlichen Kräfte, Zitat, zermalmen. So schildert es der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze in seinem Ökonomie der Zerstörung. Zu den größten Geldgebern zählten laut Tooze AEG und Deutsche Bank, beide mit Sitz in Berlin.
Aber es gibt natürlich auch die Druckmittel und der Druck ist gerade in den Anfangsjahren sehr, sehr stark. Also wenn man hier über diese deutsche Waffen- und Munitionsfabriken redet, dann würde man über die Inhaberfamilie reden. Das ist die Familie Quandt. Und der Günther Quandt, der wird im Mai 1933 zeitweilig verhaftet von SA.
Damit die Unternehmen die Aufträge bedienen konnten, benötigten sie Arbeitskräfte. Ab 1938 wurden die aber knapp in Berlin, sagt Kreuzmüller.
Welche Arbeitskräfte gibt es? Wir können mal überlegen, ob wir die Jüdinnen und Juden, die in Berlin noch leben, anstellen oder benutzen.
Nach dem Überfall auf Polen 1939 kommen dann die ersten polnischen Zwangsarbeitenden dazu, später auch aus der Sowjetunion.
Und die Versorgung der Zwangsarbeitenden wird immer schlechter und auch daran gewöhnen sich die Vorarbeiter genauso wie die eigentlich ja um Solidarität sich vielleicht bemühen sollenden Mitarbeiter. Tja, und lassen das einfach so zu, dass die da verhungern an der Werkbank, was ja auch passiert hier, auch hier in diesem Haus.
In den deutschen Produktionsstätten sollte jede vierte Arbeitskraft zu ihrem Einsatz gezwungen werden. Rund 26 Millionen Zwangsarbeitende aus dem Deutschen Reich und den besetzten Gebieten.
Es ist tatsächlich so, dass wir für Berlin ein paar Strukturen als Historikerin, glaube ich, gefasst haben. aber so die ganze Breite des Wirtschaftens im Nationalsozialismus noch gar nicht erfasst haben. Also es gibt meines Erachtens keine ordentliche Wirtschaftsgeschichte im Nationalsozialismus von Berlin.
Diese Leerstellen in Firmenhistorien werden nicht selten mit relativierenden Annahmen gefüllt. Besonders familiengeführte Unternehmen seien für solche Relativierungen anfällig, sagt der Historiker Hendrik Erdmann. Sein Job ist, diese Familienlegenden zu widerlegen. Wie das konkret aussieht, zeigt er in seinem Büro in Neukölln.
Hier noch bestätigen und zack, bin ich drin.
Mit drin meint Erdmann das digitalisierte Archiv der Unternehmerfamilie Eckert, Gründer des Lebensmittelproduzenten Fanny. Das Unternehmen gehört seit 1993 zu Unilever. Der heutige Fanny-Erbe war darum nie im Unternehmen tätig. Ein Interview zur Aufarbeitung will er aber nicht geben. Das überlässt er demjenigen, der die Quellen aus der NS-Zeit selbst untersucht hat.
Und wenn wir jetzt über die NS-Zeit sprechen, sind das vor allem Briefwechsel zwischen Familienmitgliedern, aber auch Verwaltungsunterlagen, Unterlagen mit Ämtern.
Fanny hieß damals noch wie der Unternehmensgründer, Otto Eckert. Geführt wurde es vom Sohn Werner Eckert. Im NS produzierte die Firma Lebensmittelkonserven für die Front, abgestimmt auf die kalten Witterungsbedingungen. 3 Tage eine warme Mahlzeit, eine zusätzliche kalte für Tag 4. Trotzdem sei man einer der Guten gewesen. So ging bisher die Familienerzählung. Der vermeintliche Beleg, Eckert habe den jüdischen Geschäftsmann Max Uhlfelder vor der SA versteckt.
Wir konnten aus den verschiedenen Puzzleteilen, die wir hatten, diese Geschichte rekonstruieren. Und es muss so gewesen sein, dass Werner Eckert den Max Uhlfelder 2-mal gerettet hat. Allerdings muss die Lage so gewesen sein, dass Werner Eckert Panik bekommen hat, dass er den Max Uhlfelder wohl wieder auf die Straße gesetzt hat.
Uhlfelder wurde kurz darauf ins KZ deportiert. Er konnte nur ins Ausland flüchten, weil seine Frau Ausreisetickets hatte.
Es war nur immer wieder die Rede davon, wir haben Max Uhlfelder geholfen. Punkt. Und an dieser Geschichte hat sich auch die familiäre Erzählung aufgehangen, dass wir im Nationalsozialismus gut waren. Und so einfach ist es eben nicht. Man muss es eben differenzierter betrachten.
Erarbeitet hat das Erdmann für die historische Agentur Neumann und Kamp. Beauftragt wurde die vom Fanny-Erben selbst. Der Chef der Agentur, Matthias Georgi, sagt, seit einem Generationenwechsel in den Familienunternehmen beobachte er tatsächlich ein vermehrtes Interesse an der NS-Vergangenheit.
Wenn man mal die ganzen 70 Jahre anschaut, dann war die Motivation, sich zu beschäftigen, vielleicht am Anfang, da war nichts, die ersten 10, 20 Jahre, dann wir mussten. Und dann eben in den 80er, 90er Jahren hat es angefangen, dass die Unternehmen gesagt haben, was müssen wir denn wissen? Was ist denn das Mindeste, was wir wissen müssen, damit wir reagieren können? So, und jetzt passiert was Neues, dass die Unternehmen sagen, wir wollen es wissen. Es interessiert uns wirklich, weil es Teil unserer Geschichte ist und wir müssen das verstehen, was da passiert ist.
In die Forschung einmischen würden sich die Unternehmen nicht, sagt Georgi. Siemens hat heute eine eigene Seite nur zur NS-Vergangenheit. Das damals in Berlin ansässige Unternehmen hatte im nahegelegenen KZ Ravensbrück ein eigenes Zwangsarbeitslager. Beim Projekt Siemens in Ravensbrück kann seit 2010 jeder aus der Belegschaft in der heutigen Gedenkstätte an Projekten zur Zwangsarbeit teilnehmen. Der Anstoß dafür, der kam vom Betriebsrat. Aufarbeitung nicht durch die Unternehmensführung, sondern durch die Belegschaft. Ist das vielleicht eine wichtige Kraft bei der Auseinandersetzung mit Firmengeschichten? Nachgefragt bei Wittig Rossmann, Gewerkschafter der IG Metall.
Ja, trifft im hohen Maße zu, weil seitens der Unternehmen überhaupt kein Interesse bestand, diesen Teil der Geschichte aufzuarbeiten.
1968 organisierte er eine Aktion zum 30. Jubiläum der Stadt Wolfsburg, Hitlers Planstadt für die Produktion von Volkswagen. Gewerkschaften und Studierende protestierten.
Es war eine Riesenauseinandersetzung, aber wir hatten schon beschlossen, dass wir am nächsten Tag als Alternativprogramm einen völlig verrotteten Russenfriedhof von russischen Kriegsgefangenen und russischen Zwangsarbeitern, dass wir den säubern, offenlegen und als Gedenkstätte herrichten.
Die Aktion wurde zum Anstoß eines großen Forschungsprojekts. Diese Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit politisiere Betriebsräte bis heute. Als Menschen bundesweit gegen den Rechtsruck protestierten, rief die IG Metall in Köln zur Protestaktion in den Betrieben auf.
Hashtag 15 vor 12, Streik für Menschenwürde. Wir wollen versuchen, dass in den Betrieben die Arbeit niedergelegt wird. Und da muss man auch sagen, das ist dann gelungen, wo so eine Aufarbeitung vorher schon stattgefunden hat, wo unter den Betriebsräten entsprechendes Bewusstsein da war.
Aber dann gibt es noch Unternehmen, denen vorgeworfen wird, sich gegen eine Aufarbeitung regelrecht zu sträuben. Die Logistikfirma Kühne und Nagel ist so ein Unternehmen, 1980 in Bremen gegründet. Der größte Eigner, Klaus-Michael Kühne, ist der reichste Deutsche. Der äußerte in der Vergangenheit immer wieder Zweifel an der Notwendigkeit einer Aufarbeitung. 2015 stießen die Bremerinnen und Bremer die Diskussion um die Firmengeschichte dann selber an. Seit September letzten Jahres steht in der Hafenstadt nun Deutschlands erstes Mahnmal, das an die sogenannte Arisierung erinnert. Die Aktion M, der organisierte Raub jüdischen Eigentums in den überfallenen Ländern, erforderte zahlreiche Gütertransporte. Davon profitierte auch Kühne und Nagel. Die Archive der Wissenschaft geöffnet hat die Firma aber bisher nicht. Als Kühne und Nagel 2015 für seinen neuen Deutschlandsitz städtischen Grund kaufen wollte, startete Henning Bleil, Kulturwissenschaftler und damals Taz-Redakteur, ein Crowdfunding.
Das haben wir dann als Idee entwickelt, zu sagen, okay, wir machen auch ein Gebot, ein offizielles Kaufangebot an die Stadt für 4 Quadratmeter dieses öffentlichen Grundes nahe der Firmenzentrale gelegen, um dann dort ein sogenanntes Arisierungsmahnmal bauen zu können.
Der rot-grün-rote Senat sprang auf und sicherte ebenfalls finanzielle Unterstützung zu. Im Gegenzug sollte das Gebäude wie geplant gebaut werden. Das Mahnmal entstand ein Stück weiter, am Weserufer. Die Grenzen dieser Aufarbeitung waren allerdings früher erreicht als von der jüdischen Gemeinde in Bremen erhofft. Das sagt die Leiterin Elvira Noah. Die Gemeinde habe sich vor der Einweihung des Mahnmals mit Kühne und Nagel zum Gespräch verabredet.
Das war sehr enttäuschender Termin. Keine Bereitschaft, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Keine Bereitschaft, irgendwie auch finanzielle Entschädigung der Gemeinde zu geben.
Auch mit dem Mahnmal sei sie in dessen jetziger Erscheinung nicht zufrieden. Bisher fehle nämlich eine Informationstafel. Nach dem Wunsch der Gemeinde sollte darauf Kühne und Nagel explizit erwähnt werden. Die Stadt möchte das lieber nicht. Ein Sprecher des Unternehmens teilte auf Anfrage des RBB mit, man habe sich zwar finanziell am Mahnmal beteiligt, dieses habe aber das, Zitat, Wohlgefühl rund um die Stadt Bremen nicht gesteigert. Es wird sich also bald zeigen, ob die Tafel auch in dieser Hinsicht eine Leerstelle lässt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.